Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Musiktag.
Es geht gerade los.
Ja, darf ich vorstellen, das ist Theo und das ist sein absoluter Lieblingssong. Ja, und hallo, ich bin Tim. Theo singt sich gerade schon mal ein, denn heute geht es um Musik, die man besonders gerne mag.
Zuerst mochte ich eher so, nicht so Musik, wo man richtig abgeht, sondern eher so ruhigere Musik. Dann mochte ich lieber Rockmusik.
Und dann gibt es wieder andere, die bekommen nervöses Zucken um den Mundwinkel, wenn sie Rockmusik hören und müssen die ganz schnell ausmachen. Die mögen dann lieber wieder ruhigere Musik oder Schlager oder Popmusik. Aber wie kommt denn das eigentlich? Wie entsteht Musikgeschmack und warum mögen wir alle nicht dieselben Songs? Das bekommen wir heute raus. Wir starten aber erst einmal mit sehr alter, klassischer Musik, die Fans von Barockmusik sehr schätzen. Die ist vor 300 Jahren entstanden. Und jede Blockflötenspielerin oder jeder Blockflötenspieler unter euch ist ihr bestimmt schon mal begegnet. Musik von Georg Philipp Telemann. Vor 250 Jahren ist der Komponist gestorben. Und er hat zu seiner Zeit nichts anderes gemacht als Max Giesinger oder Justin Bieber heute, nämlich Unterhaltungsmusik, nur ohne Gesang. Also Musik, die schön klingt und die den Menschen ein gutes Gefühl geben soll. Und Telemann, der war ein richtiger Star. Ulrike Timm erzählt uns die Geschichte eines der berühmtesten Komponisten Europas und natürlich hören wir auch in seine Musik.
Die Leute tanzten, aufstampften, sich in der Runde drehten, nein, besser, herumwirbelten. Das hatte Georg Philipp Telemann noch nie so erlebt wie in Polen. Da kam ihm die Idee zu diesem wilden Stück, das nur ziemlich sportliche Block- und Querflötenspieler gut hinkriegen. Block und Querflöte? Genau, Telemann war auch der erste Komponist, der die beiden als Solistenpaar zusammenbrachte. Eigentlich dachte man, die etwas lautere Querflöte würde die zartere Blockflöte platt machen. Aber zu Telemanns Zeiten war die Querflöte aus Holz, nicht aus Metall. Sie hieß Traversflöte und klang etwas weicher und leiser. Trotzdem war noch niemand drauf gekommen, diese beiden Flötentypen Block und Quer zusammenzuspannen. Und schon gar nicht, sie in sportlich verstrubbelte Solopassagen zu schicken, wo sie gegeneinander so richtig zu kämpfen scheinen, sich ins Wort fallen, mit Einstimmen in den frechen polnischen Tanz. Und hört mal auf den Bassspieler, der macht immer dasselbe, nämlich wumm, wumm. Der Bassspieler mit seinem ewigen wumm, wumm darf dem Tanz sozusagen den Anschwung geben, obwohl er selber ja gar nicht viel zu tun hat. Aber er bringt die anderen ins Wirbeln. Typisch Telemann, jeden mitzunehmen, Musik zu schreiben, bei der jeder etwas zu tun hat. Leute, die schon lange dabei sind, genauso wie Leute, die noch nicht so lange spielen. Seine Musik sollte Freude machen, unterhalten, alle Instrumente ins rechte Licht setzen und vor allem nicht langweilig werden. Das muss man erst mal hinkriegen, wenn man so insgesamt 3600 Kompositionen in seinem Leben geschrieben hat. 3600, ja, irgendwie war er immer dabei. Früh aufstehen, spät ins Bett gehen und zwischendrin komponieren, 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 komponieren. Ferien hat er wohl nie gemacht, stattdessen in jeder freien Minute gearbeitet. Aber man muss sich Telemann nicht als einsam am Schreibtisch sinnierenden Musiker vorstellen. Er stand mitten im Leben. Viele, viele Jahre war er Musikdirektor in Hamburg, kümmerte sich um die Musik in gleich 5 großen Kirchen, leitete die Oper, unterrichtete am Gymnasium, bildete Instrumentalisten aus, stand vor Chor und Orchester und hatte zu Hause 9 Kinder, mit denen er auch noch Musik gemacht haben soll. Er war schon schwer im Stress. Aber ich glaube, wir dürfen uns Telemann als glücklichen Menschen vorstellen. Er hatte das Talent, alles Neue, was er hörte, wie ein Schwamm aufzusaugen und daraus sofort etwas zu machen. Und wenn Telemann in einem polnischen Wirtshaus einen wilden Tanz hörte, dann wurde bei ihm daraus ganz schnell ein Doppelkonzert für Blockflöte und Querflöte. Nichts leichter als das, das war ihm doch ein Vergnügen. Und das mit dem Vielschreiber, als den Telemann manche etwas abfällig bezeichnen, das ist schon etwas unfair. Klar, 3600 Kompositionen sind eine Musiklawine. Der Mann war ein Musikkraftwerk, das unermüdlich sprudelte und vieles war als Straßenhit gedacht und nicht für die Ewigkeit. Aber er ist eben auch steinalt geworden, 86 Jahre. Das Leben anderer Komponisten würde da gleich mehrfach reinpassen. Ein Telemann, das sind auf die Lebenszeit gerechnet 2,5 Mozarts oder sogar fast 3 Franz Schuberts. Da kommt natürlich allerhand Musik zusammen. Trotzdem nehmen manche ihm seine zu viele Musik übel und sagen, ja, Johann Sebastian Bach, das ist doch wer, aber Telemann. Dabei weiß man von einer ganzen Reihe von Stücken, die man dem edlen, hochgeistigen Johann Sebastian Bach zuordnete, dass sie von Telemann sind. Der ganz große Meister Bach hatte vom ein wenig kleineren Meister Telemann abgeschrieben. Das machte man damals. Man war nicht so eifersüchtig, eher stolz, wenn ein Kollege eine Musik so gut fand, dass er sie selber haben wollte und kopierte. Und die beiden, Bach und Telemann, waren sowieso sehr befreundet bei aller Komponistenkonkurrenz. Das klingt nun ganz anders als unser wilder polnischer Tanz. Sehr geordnet, fast ein bisschen zackig. Da, ta-da, ja-da-da-da. So eine Ouvertüre liebten die Franzosen. Die Italiener dagegen sangen und sangen und sangen zu Georg Philipp Telemanns Zeit. Und der Komponist saugte wie ein Schwamm alle Stile und Moden auf, die ihm begegneten. Er konnte in der Musik sozusagen akzentfrei Italienisch und Französisch sprechen, alle musikalischen Sprachen gleich gut zu beherrschen und sie dann auch mal wild durcheinander zu mixen, das war seine Spezialität. Oder er zeigte ganz systematisch und penibel, wie man es den Deutschen gerne zuschreibt, was man aus einer kleinen, schlichten Melodie machen kann, wenn man sie üppig verziert. Sowas zum Beispiel. Und dann versteckte Telemann diese paar Töne in einer üppig verzierten Melodie. Schon war eine schlichte Melodie mit italienischer Girlande versehen. Telemann war einer der am besten bezahlten Musiker seiner Zeit. Da hatte er es aber seiner Mama gezeigt. Der war es nämlich so unheimlich, als der kleine Georg Philipp mit 12 seine erste Oper komponierte, dass sie ihn von zu Hause in Magdeburg wegschickte, in ein weit entferntes Gymnasium im Harz. Das waren damals 2 Tagesreisen, es gab ja kein Auto und keine Bahn. »Mein Sohn, ein Musiker, bloß das nicht«, stöhnte sie. »Da kann er ja gleich Gaukler, Jongleur oder, echt, Mummeltierdressierer werden.« Und das war damals wirklich kein Kompliment, auch wenn Mummeltierdressierer bestimmt ein spannender Beruf ist. Georg Philipp Telemann aber war ein Typ, der sich nicht unterkriegen ließ. Er wurde Komponist und Musikant. Er kam fast ohne Unterricht auf allen Instrumenten gut klar. Auf der Flöte, der Geige, dem Cembalo, ohne dass er ein großer Virtuose gewesen wäre. Klar, wenn man es nie richtig gelernt hat und nie Zeit zum Üben hat, weil man immer komponiert. Viel wichtiger war aber eben, dass er so viele Einfälle hatte und dass er alle Instrumente so gut kannte, dass er für sie tolle, genau passende Stücke schreiben konnte, die Spaß machten. Für Telemann gab es wohl nur eines, was ihm fast genauso viel Spaß machte wie Musik: seinen Garten. Vor den Toren Hamburgs buddelte der Komponist als älterer Herr herum, jätete Unkraut, um sich fit zu halten, und freute sich an den vielen Blumen, die er aus ganz Europa geschickt bekam. Auch die Rosen des Kollegen Georg Friedrich Händel aus London, die halb vertrocknet bei ihm anlandeten, die bekam er wieder aufgepäppelt. Und da freute er sich am Wachsen, Wimmeln und Wuseln in seinem Garten, wie am Wuseln und Wimmeln in der Musik.
Es wimmelt und wuselt in der Musik von Georg Philipp Telemann. Vor 250 Jahren ist der Komponist gestorben. Unsere Klassik für Einsteiger-Expertin Ulrike Timm hat uns seine Geschichte erzählt und einige seiner Stücke vorgestellt. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ach nö, klassische Musik, die ist nun so gar nicht meins. Ich mag das lieber moderner. Okay, bitteschön, für die gibt es jetzt einen Song hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Und danach klären wir, warum die Musikgeschmäcker eigentlich so unterschiedlich sind. Despacito von Luis Fonsi. Den Song finden gerade ganz viele toll. Der ist auf Platz 1 der Charts. Aber auch trotzdem wird es Leute geben, die mit dem Song so gar nichts anfangen können. So ist das eben. Nicht jedem gefällt die gleiche Musik. Eure Eltern werden vielleicht hektisch, wenn eure Lieblingssongs im Radio laufen. Und umgekehrt genauso. Aber warum ist das so? Kakadu-Reporterin Felicitas Förster, die wollte das genauer wissen und hat nachgeforscht. Dabei hat sie die Familie Böttger-Schächer kennengelernt. Das ist eine Familie, in der sehr viel Musik gemacht wird. Jedes Kind spielt da ein Instrument und die Eltern sind beide Geigenlehrer. Mit Musik kennt sich diese Familie also bestens aus und müsste ja eigentlich wissen, was gute Musik ist. Trotzdem gibt es auch in dieser Familie ab und zu mal Streit über die Musik, die laufen soll. Da hat nämlich auch jeder seinen eigenen Musikgeschmack.
Es geht gerade los. Kannst du mal hier dran halten, an Lautsprecher? Ja.
Ich wach morgens auf, nimm die Gitarre in die Hand.
Ich heiße Theodor Schächer und ich bin 7 Jahre alt. Und mein Lieblingslied, ich singe dieses Lied so, wie es mir gefällt.
Ich mach die Augen zu.
Theodor ist bei sich zu Hause, in seinem Zimmer, das er sich mit seinem Bruder Arthur teilt. Ich habe ihn nach seiner Lieblingsmusik gefragt. Da ist er aufgesprungen und hat eine CD eingelegt. Die läuft jetzt gerade und ich soll mit dem Mikrofon ganz nah an den Lautsprecher gehen, damit auch ja kein Tönchen verloren geht. Kennengelernt hat Theodor das Lied im Fernsehen, bei einem Musikwettbewerb auf dem Kika.
Als die zweite Staffel von Dein Song angefangen hat.
Es dauert keine Minute, da kann Theodor nicht mehr an sich halten. Er wirft sich auf den Boden, dreht sich im Kreis und wirbelt mit den Füßen in der Luft. Das ist Breakdance, erklärt er mir.
Ich find's einfach cool und dann hab ich halt Lust mitzutanzen.
Ich habe das Gefühl, Theodor hat sehr viel Energie in sich. Und die kann er bei dieser kraftvollen Rockmusik richtig rauslassen. Vor ein paar Jahren war das noch anders, erzählt er. Aber warum?
Wahrscheinlich, weil der Geschmack sich im Leben verändert.
Siehst du das bei deinen Geschwistern so, dass sich da der Geschmack verändert?
Ja.
Aha.
Auch bei mir. Zuerst mochte ich eher so nicht so Musik, wo man richtig abgeht, sondern eher so ruhigere Musik. Mache ich nämlich auch selber. Ich spiele Geige.
Ah, alles klar. Und dann?
Dann mochte ich lieber Rockmusik. Irgendwann habe ich dazu bei einer Freundin am Geburtstag, die haben eine Rockmusik angemacht und dann habe ich angefangen mit einem bisschen Breakdance. Habe ich ein bisschen hingekriegt.
Das ist ja auch so eine Erinnerung, oder?
Ja.
Das ist sicher eine schöne Erinnerung, denke ich, wenn man so bei einem Geburtstag...
Bin abgegangen.
Ja.
Bin richtig abgegangen.
Welche Musik magst du? Wie oft hörst du diese und jene Musik? Magst du das auf einer Skala von 1 bis 7?
Das ist Timo Fischinger. Er ist Wissenschaftler und was den Musikgeschmack betrifft, stellt er sich schon seit vielen Jahren viele Fragen. Vor allem fragt er sich, welche Frage er am besten stellen soll, wenn er den Musikgeschmack von jemandem wissen will.
Und eine andere Frage wäre, welche Musik würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel? Da müsste man sich schon ziemlich genau überlegen, welche Musiktitel man mitnimmt. Und könnte es nicht sein, dass man vielleicht auch bestimmte Musik, die man sehr, sehr gerne mag, nicht so oft hören möchte?
Woher unser Musikgeschmack kommt, das kann der Wissenschaftler nicht genau beantworten. Das ist nämlich ein sehr komplexes Thema, sagt er. Aber eines weiß er mit Sicherheit. Es hat etwas damit zu tun, wie häufig man eine bestimmte Musik hört.
Eine verlässliche Größe ist, je öfter ich jemandem eine bestimmte Musik vorspiele, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Musik auch nach einiger Zeit lieber mag als Musik, die er noch nicht so gut kennt.
Mal sehen, wir haben eins. Nee, ach, nicht schon wieder Oldie.
Manche Radiosender spielen 5-mal am Tag dasselbe Lied. Und wenn man dieses Lied oft genug gehört hat, dann...
Aha, hey, hey, klingt richtig gut.
Im besten Fall, im schlechtesten...
Ach, nicht schon wieder.
Ich find's mittelmäßig. Es ist keine Alternative für mein Lieblingslied.
Das ist Arthur, Theodors großer Bruder. Er ist 10 Jahre alt und weil er sich das Zimmer mit Theodor teilt, kennt er natürlich das Lieblingslied von Theodor sehr gut. Aber es haut ihn nicht um.
Was ist denn dein Lieblingslied?
Sugar.
Sugar?
Ja. Sugar, I guess no
fly. Was denkst denn du? Was sagt deine Lieblingsmusik über dich so als Persönlichkeit aus?
Ich spiele ja selber Gitarre, die Gitarre und Flöte.
Was hat das jetzt mit der Musik zu tun, die du gerne hörst?
Naja, eine E-Gitarre ist in jedem Song so drin, den ich höre. Bei Sora spielt ein Solo auch eine Gitarre.
Einige Studien wollen gefunden haben, dass die sogenannte Offenohrigkeit, also die Offenheit anderer Musik gegenüber neuer Musik, die man noch nicht kennt, dass die Offenheit am Anfang der Schulzeit wohl noch recht groß ist.
Da ist er wieder, der Experte für Lieblingsmusik, der Wissenschaftler Timo Fischinger. Er sagt, dass kleine Kinder noch ganz unterschiedliche Musikstile mögen. Sie haben sozusagen noch offene Ohren für ungewohnte Klänge. Das ändert sich in der Grundschule. Da fangen die meisten Kinder an, das zu entwickeln, was man Musikgeschmack nennt.
Die Kinder wurden befragt, magst du Oper? Oder ihnen wurde Musik vorgespielt aus unterschiedlichen Stilrichtungen. Und sie haben noch sehr breit angekreuzt, dass sie vieles davon mögen, während mit zunehmendem Alter eben diese Tendenz, sich eben mit einer ganz bestimmten Musikrichtung zu identifizieren und von anderen ganz sicher abzugrenzen und zu sagen, nein, ich höre keinen Schlager, zunimmt mit dem Alter.
Ich bin die Elke, ich bin die Mutter von dem Arthur und dem Theodor und ich mag verschiedene Arten von Musik. Also Klassik ist zum Beispiel was, was mich sehr interessiert. Bei meinem Arthur merke ich, der ist halt auch ein sehr temperamentvoller Mensch und dass er halt auch so laute, harte Sachen bevorzugt, was jetzt natürlich nicht aus meiner Richtung so kommt. Also das hat sich schon vor einiger Zeit entwickelt, würde ich sagen. Und beim Theodor würde ich sagen, dass der auch viel da aufnimmt, von seinem älteren Bruder natürlich. Und da sie jetzt so langsam anfängt, so seinen eigenen Geschmack zu entwickeln.
Aber Arthur, du hattest auch jahrelang einen noch einen anderen Lieblingshit.
Ruhr von Gangstall! Ja,
es ist... Wir alle in dem Alter.
Ruhr von Gangstall!
Ich bin der Andreas Böttger, ich bin der Papa hier in dieser sechsköpfigen Familie und selber Musiklehrer, Geigenlehrer. Als die Kinder klein waren, sind sie noch viel unvoreingenommener an Musik herangegangen. Und da ist Mozart genauso toll wie Gangnam-Style, sage ich jetzt mal so. Ne? In dem Moment, wo sie sich über die Musik mit anderen identifizieren, ist es viel wichtiger, mit der Mode zu gehen.
Wenn jetzt zum Beispiel die Frisur in ist, dann will man auch so in der Nähe der Frisur schon die Frisur haben. Wenn sie aber nicht in ist, dann will man sie halt nicht haben.
Die Mode. Man will dazugehören und da macht man häufig das mit, was die Leute um einen herum machen. Das gilt auch fürs Musikhören. Der Mensch folgt nun mal gerne der Masse. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wir sind ja trotzdem Individuen, wollen etwas Eigenes haben. Für Arthur ist das der Fußball. Er spielt selbst in einer Mannschaft und die Musik, die er dadurch kennengelernt hat, die liegt ihm besonders am Herzen.
Wenn ich aber an We Are The Champions denke, dann denke ich immer an den Sieg halt. Da fallen mir auch noch die alten Bilder ein. Das Mannschaftsfoto, wo ich als Kapitän und Torhüter vorne war.
Etwas Neues zu hören, kann ja auch eben ein besonderes Erlebnis hervorrufen. Wir sprechen da auch von Schlüsselerlebnissen, musikalischen Schlüsselerlebnissen, die zum Beispiel dazu führen, dass man nach dem Konzert mit Oma und Opa, das erste Mal live in einem klassischen Konzert, dass man nachher eine große Liebe für klassische Musik entwickelt, weil man sagt, hey, das hat mir so gut gefallen, das hat mich sehr beeindruckt. Dann sucht man diese Musik vielleicht mehr auf, eben durch dieses eine Erlebnis, das man hatte.
Halten wir also fest, was wir gerne hören, hängt davon ab, was andere um uns hören. Es ist häufig das, was man uns oft vorgespielt hat, womit wir unsere Persönlichkeit ausdrücken können oder womit wir besondere Gefühle verbinden. Der Musikgeschmack ist deswegen bei jedem verschieden. Besonders deutlich wird das bei den sechs Familienmitgliedern der Familie Böttger-Schächer. So erzählen mir Marlene und Martha, die beiden älteren Schwestern.
Es ist vor allem auch sehr lustig, weil wir ja so viele sind. Und dann, wenn man durch die Wohnung geht, einmal durch, hört man halt so total verschiedene Musik von unseren Eltern, von den Kleinen. Und dann geht man weiter zu Martha, kommt auch laut irgendwas und dann bei mir was ganz anderes. Das ist schon lustig, ja.
Gibt es manchmal Streit wegen der Musik?
Ja, schon. Halt vor allen Dingen, wenn sie das nicht leiser drehen wollen oder so und mich das stört, dann schon, ja.
Alles in allem bleibt es aber friedlich bei den Böttger-Schächers. Man respektiert den Musikgeschmack des anderen. Und wenn wirklich gar nichts mehr geht, dann hilft er immer noch abschalten. Macht nichts, dann hören die Böttger-Schächers mal eine ganz andere Musik. Den Gesang ihrer Wellensittiche.
Und der hat natürlich auch Hitpotenzial. Kakadu-Reporterin Felicitas Förster hat eine musikalische Familie besucht und nachgeforscht, warum Musikgeschmäcker so unterschiedlich sind. Mehr Musik gleich hier im Deutschlandfunk Kultur im Musikmagazin Tonart. Wir hören uns morgen zum Kakadu-Quasseltag wieder. Da sind wir mit Weltrettern verabredet. Schülerinnen und Schüler aus Ahrensburg, sie haben gerade für ihre Erfindung einen Preis gewonnen. Sie haben nämlich eine App und ein Fischernetz entwickelt, die dafür sorgen, dass nicht zu viele und nicht die falschen Fische aus dem Meer geholt werden. Wie es genau funktioniert, das lassen wir uns morgen erklären. Bis dahin einen schönen Nachmittag. Ich bin Tim und morgen wieder drin.